Herzlich willkommen zur heutigen GBS Teil 3 aus dem 2. Timotheusbrief. Ich freue mich, dass wir uns die nächsten Verse anschauen können. Letzte Woche habe ich gedacht, komm, wir grillen mal was Anständiges. Also bin ich zum Metzger gegangen und wollte was Gutes kaufen, gutes Fleisch kaufen. Und es gibt natürlich unglaublich viel Fleisch beim Metzger. Also was wollen Sie, fragte mich. Naja, was will ich denn? Es gibt wirklich so vieles Verschiedenes und ich wollte aber was Gutes. Einen schönen Abend mit meiner Frau. Ein Metzger meinte mal, dass alleine vom Rind, dieses riesige Tier, dass man davon nur 7% zu Steaks verarbeiten kann. Was macht man mit dem Rest, frage ich mich. Aber okay, 7%. Nun, von diesen 7% gibt es dann Entrecot oder eben auch das Rump Steak, Dry Aged Beef, ein T-Bone Steak, ein Tri-Tip und natürlich gibt es auch das heiß begehrte Filet. Das hier ist ein Filetstück. Nun, das Filetstück ist natürlich das Beste. So sagt man immer. Das ist das Schönste, es ist das Zarteste. Man kann es unter gewissen Umständen sogar roh essen, soweit ich weiß, weil es einfach so gut ist, weil es so, einfach das beste Stück. Für ein Rinderfilet zahlt man auch einen Haufen Kohle, muss man dazu sagen. Man zahlt in Deutschland 50 bis 60 Euro für ein Kilo Rinderfilet. Für dieses hier allerdings, weil es etwas ganz Besonderes ist, zahlt man sogar 80 bis 100 Euro für ein Kilo Rinderfilet. Wie komme ich denn jetzt, bitteschön, bei meiner Vorbereitung auf diese GBS auf ein Rinderfilet? Nun, es ist ganz einfach. Wir befinden uns heute in einem Text, den ich so ein bisschen als ein Filetstück lieben gelernt habe. Es ist etwas wirklich Wunderbares, was wir heute lesen werden. Es geht um Jesus. Es ist etwas Herrliches. Und ich freue mich darauf, es miteinander anschauen zu können. Und ich möchte vorlesen heute die Verse aus dem 2. Timotheus, 1. Kapitel. Und ich lese nochmal den 7. Vers vom letzten Mal bis 11. Soweit werden wir heute kommen, hoffentlich. Also, 2. Timotheus 1, 7 bis 11. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. So schäme dich nun nicht. Kommen wir zu Vers 8. In der Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, da war es Christ zu sein oder war das Christsein keine so einfache Sache. Es war nicht so ein Lotterleben, dass man denken konnte, was man will, dass man machen konnte, was man will, dass man handeln konnte, wie man will. So war es nicht. Sondern in der Zeit, in der dieser Brief geschrieben wurde, da warteten in der Regel Verfolgung, Gefängnis, so wie Paulus eben jetzt auch, während er diesen Brief schreibt, und eben auch Verachtung auf einen Menschen. Es war kein freies Leben möglich als Nachfolger des Herrn. Paulus greift hier natürlich auf das Vorhergesagte zurück, indem er sagt, schäme dich nicht. Er möchte nämlich, dass sein Jünger aufgrund dessen, dass er ja einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit hat, sich darauf beruft, das Evangelium zu verkünden und sich dessen nicht zu schämen. Nun, was bedeutet denn Schämen hier in diesem Zusammenhang? Ich glaube, dass Paulus selbst das beste Beispiel dafür ist, was es bedeutet, sich nicht für das Evangelium zu schämen. Jeder kennt wohl den berühmten Vers aus Römer 1, 16 und 17. Lass uns mal aufschlagen. Römer 1, 16 und 17, wo steht: denn ich schäme mich nicht des Evangeliums von Christus, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und so schäme dich also nicht, Timotheus. Römer 1, 16, 17. Das Evangelium hat die Kraft, Menschen zu verändern. Es ist die rettende Botschaft. Deswegen schämt sich Paulus nicht dafür. Er sagt nicht, naja, das ist irgendwas, was ich hier weitergebe. Nein, es ist die rettende Botschaft Jesu Christi. Sie ist mächtig, Menschenherzen zu verändern. Und deshalb glaubte Paulus es und verkündigte dieses Evangelium vom Reich Gottes. Er verkündete es in den Städten, in den Synagogen, auf den Plätzen und auch bei hochgebildeten Menschen. Nichts war ihm zu viel und er war sich für nichts zu schade. Er tat es. Er schämte sich niemals, diese Botschaft weiterzusagen und dafür einzutreten. Er sagte sogar selbst, dass diese Worte in kein menschliches Raster passen. 1. Korinther 1. Diese Worte passen einfach nicht in die Denkweise eines Menschen. Und er schreibt hier in 1. Korinther 1, 22 bis 25 folgendes: Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Ja? Also, das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus, ist etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Und ich möchte eine Sache loswerden hier an diesem Punkt. Solange das Evangelium verkündet wird, in seiner reinsten Form, solange dieses Wort vom Kreuz verkündet wird, gibt es Hoffnung für diese Welt. Gibt es Hoffnung dafür, dass Jesus Menschen rettet. Deshalb dürfen wir niemals aufhören, dieses Wort vom Kreuz, dieses Evangelium Jesu Christi weiterzutragen. Und wir dürfen auch niemals dieses Wort vom Kreuz aus dem Mittelpunkt rücken. Sinngemäß schrieb Paulus also hier zu seinem Jünger: Hab keine Angst, den Namen Christi in den Mund zu nehmen und auch nicht als mein Freund und Mitstreiter bekannt zu werden. So vereinfacht kann man es darstellen. Sich schämen, und jetzt kommen wir zu der wörtlichen Bedeutung, bedeutet hier vom Griechischen zweierlei. Zum einen ist es tatsächlich dieses Schämen, was wir uns schon angeschaut haben, also etwas ist mir peinlich. Ja, ich will damit nicht in Berührung, also beziehungsweise in Verbindung gebracht werden, das ist mir peinlich. Aber es bedeutet eben auch weiter, dass derjenige, der das Evangelium verkündet, sich nicht zu schämen braucht, weil er durch das Evangelium nicht zu Schanden kommt. Das bedeutet, das Evangelium wird dich als Christen niemals zu Schanden kommen lassen. Es wird dich festhalten, es wird dich tragen, es wird dich nicht fallen lassen. Das bedeutet auch dieses Wort schämen hier an dieser Stelle. Ich glaube, beide Aspekte sind sehr wichtig. Einmal natürlich das Persönliche, und da könnte ich fragen, ist mir das Evangelium wirklich so viel wert, dass ich es weitergeben kann, dass ich es vor Menschen bekenne? Ich denke, wir alle kennen diesen Kampf, durchaus, ohne Zweifel. Wer weiß denn, dass ich Christ bin? Wo erzähle ich den Menschen schon freiwillig davon, dass ich Christ bin? Bete ich in der Mittagspause im Vesperraum vor dem Essen oder lieber nicht? Sage ich, dass ich eine andere Meinung habe oder lasse ich alles stehen? Darf jeder seine Meinung haben? Halte ich lieber zurück mit der Aussage über Jesus und so weiter? Wir kennen diesen täglichen Kampf. Jeder von uns. Wie entscheiden wir uns in solchen Situationen? Was ist das Evangelium mir wert? Wir wissen vom Sonntag in der Predigt aus Johannes 21, dass Jesus dem Petrus vergeben hatte. Er hat ihm vergeben, obwohl er vollkommen versagt hat. Obwohl Petrus ihn aufs Übelste verleugnet hat und gesagt hat, ich kenne den Christus nicht, ich schwöre es, dass ich ihn nicht kenne. Jesus vergab ihm, obwohl Petrus ihn wirklich bis ins Mark enttäuschte. Er nimmt uns an, er will auch uns verändern und ich weiß selbst, dass es Mut braucht und Vertrauen, um Jesus Christus weiterzuerzählen. Keine Frage. Aber ich möchte es mal folgendermaßen vergleichen. Wisst ihr, diesen Ring, den trage ich mit absolutem Stolz. Es ist mir eine Ehre, verheiratet zu sein und nicht um des Ringes halber, der ist vielleicht schön, aber um der Frau halber, die dahinter steht. Es ist für mich wirklich schön und ich trage diesen Ring offen, um allen zu zeigen, ich bin verheiratet. Ich liebe diese Frau für das, für was der Ring auch steht. Als ich mit Christine zusammengekommen bin, dann hatte ich ein Bild von ihr auf meinem Handy. Und das war ja damals kein Smartphone, sondern das war so ein älteres Nokia, aber es war ein Bild drauf. Und ich zeigte es meinem alten Gesellen in der Werkstatt. Und ich musste es ihm am Tag mehrfach zeigen, immer gesagt, Gerhard, komm her, komm her, schau dir mal dieses Bild an. Und er hat sich das natürlich angeschaut, er war ja auch irgendwie mit dabei und hat ein bisschen mitgefiebert auch. Aber ich musste es den Menschen sagen um mich herum. Ich konnte nicht an mich halten. Ich war einfach so verliebt in diese Frau und bin ich immer noch. Und von daher ist es für mich überhaupt keine Schande, davon erzählen, ja klar, ich bin verheiratet und ich lebe im 8. Ehejahr und ich liebe sie. Aber wie ist es mit Christus? Wie stolz bin ich zu sagen, ja, ich gehöre zum Herrn Jesus. Ja, dieser Herr Jesus, der lebt in mir, ja. Das müssen alle Menschen um mich herum hören und wissen. Wie gesagt, es ist nicht leicht, aber das Evangelium wird uns niemals zu Schanden kommen lassen. Es wird uns nicht fallen lassen. Wenn wir uns zu Jesus stellen, stellt sich Jesus auch zu uns. Und so ruft Paulus seinen Jünger auf, sich nicht zu schämen für das Evangelium. Und dann geht es weiter, ebenso auch nicht meinetwillen oder meinethalber, der ich sein Gefangener bin. Paulus sitzt ja gerade im Gefängnis. Und er sitzt natürlich deswegen, weil er das Evangelium verkündet hat, weil er Christ ist. Deshalb sitzt er dort im Gefängnis. Die Menschen wandten sich aufgrund dessen von ihm ab. Das werden wir auch noch sehen in diesem Brief. Sie wollten nichts mehr mit Paulus zu tun haben. Interessant und schön zu sehen ist, dass Paulus nicht sagt, ich bin Roms Gefangener, sondern ich bin Christi oder des Evangeliums Gefangener. Er sitzt ein und er weiß, Jesus hält die Sachen in seiner Hand. Ich bin des Evangeliums Gefangener. Klar, die Ketten haben mir Römer angelegt. Aber Jesus ist hier und er wird mich auch aus dieser Situation erretten. Ich glaube, wir kennen auch wiederum diesen Vers aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Paulus schreibt diesen Brief auch ebenfalls und er weiß, die Dinge, die mir hier passieren, die passieren nicht einfach so, ja, aus einer Laune der Natur heraus. Nein, diese Dinge sind gut für mich, weil Jesus sie so geplant hat und ich liebe den Herrn und deshalb ertrage ich es. Jesus hat also einen Plan. Darum schäme du dich nicht für mich, Timotheus, schäme dich nicht. Es ist in Ordnung. Ich bin nicht Roms Gefangener, sondern Christi. Paulus wusste, dass er für das Richtige im Gefängnis sitzt. Er war kein Volksverhetzer. Er war kein Mörder. Er war kein Mann, der für etwas im Gefängnis sitzt, das gegen die Moral der Menschen oder der Menschheit überhaupt spricht. Er vertrat einfach nur das Wort Gottes. Und diese Wahrheit will kein Mensch hören. Also sperrte man ihn weg. Ich weiß nicht, wie genau ihr die Situation aktuell beobachtet mit dem Pfarrer Olaf Latzel aus dem Norden. Er wurde auch gerade angeklagt aufgrund von Volksverhetzung, eben weil er in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise eigentlich von seiner Kanzel Dinge gesagt hat, die heutzutage politisch nicht korrekt sind. Ihr dürft sehr gerne mal zu Hause nachgucken, einfach eingeben Olaf Latzel, da werdet ihr schon drauf kommen, das dauert nicht lange. Ich verfolge diesen Fall eigentlich schon von Anfang an, das ist schon 5, 6 Jahre geht dieser Fall, und 2016, da sprach dieser Olaf auf einer Konferenz. Und seine Rede habe ich mir jetzt schon zweimal angehört, weil ich es wirklich toll fand. Könnt ihr gerne auch mal nachschauen in YouTube, Olaf Latzel, Predigerkonferenz oder so, da muss es was geben. Und er zitiert hier aus diesem Brief, 2. Timotheus, und er zitiert aus dem 4. Kapitel, wo es heißt in 2 bis 4, verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden und so weiter. Auch diese Verse werden wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Sehr wichtige Verse. Aber Latzel sieht hier eine Tendenz in seinem Umfeld, in Deutschland möchte man vielleicht sogar sagen. Und er möchte sich darauf berufen, predige das Wort trotzdem weiter. Und er hat weitergemacht. Und er ist angeklagt. Sobald wir unseren Glauben aktiv ausleben oder öffentlich dafür einstehen, dass vielleicht ein paar Dinge nicht ganz richtig laufen, steht man am Pranger. Ich glaube, da dürfen wir nicht unsere Augen davor verschließen. Aber trotzdem ist es in Ordnung, weil Jesus Herr über alles ist. Und Jesus wird niemals etwas zulassen, was nicht irgendwie seinem Plan entspricht. Paulus weiß trotz allem, dass er für das Richtige leidet, obwohl er hier wirklich im übelsten Kerker sitzt. Und so sagt er, leide mit uns. Hier in dieser Aussage in 8b, leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes, da erleben wir auch den ersten Imperativ dieses Briefes. Ich hatte ja im Einleitungsvideo gesagt, dass dieser Brief relativ voll ist mit Imperativen. Es sind knapp 30 Imperative, die sich mehr im 2. und im 4. Kapitel konzentrieren. Aber hier haben wir den ersten Imperativ und ich finde Imperative immer sehr wichtig. Ich hebe sie gerne hervor, weil Imperative immer klar sagen, was Sache ist. Klar sagen, was gesagt oder was getan werden muss, was gesagt und getan werden muss. Imperative leiten uns Christen auch. Imperative lassen es nicht zu, dass jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise seine Meinung hat, dass jede Art von Frömmigkeit in Ordnung ist. Nein, Imperative sagen, was Sache ist. Tue dies, wenn du ein Jünger Jesu bist. Lass dies. Und hier kommen wir auch zum ersten Imperativ. Schäme dich nicht, sondern leide mit uns. Interessant ist, dass Paulus seinen Jünger hier anleitet, für das Evangelium mitzuleiden. Das Evangelium ist nach wie vor das höchste Ziel von Paulus. Es steht nichts über dem Evangelium für Paulus. Und deshalb sagt er, leide mit uns für das Evangelium. Dafür. Sitz mit uns im Boot. Das Evangelium ist es wert. Es ist das Fundament unseres Glaubens. Und da dürfen wir keine Kompromisse eingehen. Schön zu sehen ist hier auch, dass die Abkehr von etwas immer in der Bibel die Hinkehr zu etwas anderem ist. Also praktisch, wenn man sich von etwas wegdreht, dann drehe ich mich automatisch auch zu etwas hin. Und die Bibel ruft uns eigentlich, gerade im Bereich der Sünde und in der Nachfolge, stets dazu auf, zu sagen, wenn ich mich davon abkehre, muss ich mich zu etwas hinkehren. Kehre ich mich weg von der Sünde, muss ich mich zu Jesus hinkehren. Es kann kein luftleerer Raum existieren. Deshalb reicht es nicht, eine Sache nur zu lassen, sondern ich muss sie ersetzen mit etwas anderes. Und so sagt er es hier auch, schäme dich nicht, sondern tue etwas, leide mit uns. Nicht schämen, mitleiden. In der Bibel haben wir ebenfalls immer wieder, oder sehen wir es immer wieder, dass wir nicht für unnütze Dinge leiden sollen. Was sind unnütze Dinge? 1. Petrus schreibt da zum Beispiel an einen Arbeitnehmer, indem er im 1. Petrus 2 schreibt, 19 und 20, denn das ist Gnade, also er schreibt hier an Knechte oder an Arbeitnehmer generell, denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erleidet, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Ebenso auch der 2. Korintherbrief. kommt auch das gleiche oder der ähnliche Gedanke hervor. 2. Korinther 6, wo drin steht, in den Versen 3 bis 5, 2. Korinther 6, 3 bis 5, da steht: Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachsen, im Fasten und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz lange Kette, die Paulus hier auflistet, wo er sagt, hey Leute, wir lassen das Evangelium oder wir leiden hier nicht für irgendetwas Unnützes, sondern nur für das Evangelium, für die Verkündigung. Dafür leiden wir. Das ist es uns wert. Alles andere ist uns egal. Diese Aufforderung in der Bibel ist meines Erachtens nach immer die, dass wenn wir leiden oder Nachteile freiwillig erleiden, dann soll es für das Evangelium sein. Das ist das Einzige, für was wir wirklich gerade stehen sollten und sollen und wo es keine Kompromisse geben darf. Nehmen wir jetzt mal praktisch den Streit mit dem Nachbarn. Wenn er seinen Zaun da bauen will oder sein Haus oder sein sonst was, mach's doch, dafür gehe ich bestimmt nicht vor Gericht. Es lohnt sich nicht. Auch Streiten der Gemeinde, wegen Vorhängen oder wegen sonst irgendetwas. Was für eine Kanzel oder sonst wie. Es gibt so viele Dinge, worüber man sich streiten kann, es lohnt sich nicht. Lieber trete ich einen Schritt zurück und gebe meinem Nächsten den Vorteil, anstatt mich da in einen Streit hineinzuwerfen. Allerdings, wo es ums Evangelium geht, da darf ich keine Kompromisse machen, da darf ich nie einstecken. Leide also mit uns und das nicht für etwas Unnützes, sondern für das Evangelium. Und natürlich, so fährt er fort, am Ende dieses Verses in 8, in der Kraft Gottes. Du musst es gar nicht alleine tun. Du musst dich nicht dafür alleine irgendwie durchkämpfen. In der Kraft Gottes. Wir erinnern uns daran, dass ein Vers vorher, den ich auch vorhin mitgelesen hatte, Paulus seinen Jünger anhält oder ihm es mitgibt, dass wir nicht einen Geist der Furcht, sondern eben der Kraft, Liebe und Besonnenheit haben. Diese Kraft Gottes, die lebt schon in uns. Diese Kraft Gottes, die wohnt durch den Heiligen Geist in uns. Und diese Kraft Gottes, die müssen wir auch haben, um für Gott leben zu können. Anders geht es nicht. Diese Kraft, sie muss nicht nur angezapft werden, sondern sie muss in uns in Fleisch und Blut übergehen. Vor kurzem hat jemand, ein guter Bekannter von mir, sein morgendliches Gebet so beschrieben, dass er sagte, ich bete jeden Morgen mit meinen Kindern auf Knien die Waffenrüstung Gottes durch, weil nur so habe ich wirklich die Kraft, den Tag in Gottes Furcht zu leben, das zu tun, was Gott von mir will. Und es ist nicht krampfhaft, dass man sich immer so irgendwie versucht, daran festzuhalten und zu sagen, oh, ich muss Hauptsache jetzt alles tun, was Gott von mir will. Nein, sondern es ist eine Freiheit. Aber diese Kraft müssen wir auch von Gott haben. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus doch selbst. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und auch in Philipper 4, Vers 13, da ist Paulus sich es durchaus bewusst, aus welcher Kraft heraus er diese Sachen machen muss. Philipper 4, Vers 13, wo er sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und das ist Christus. Alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wir müssen uns darauf berufen und darauf beruhen, diese Kraftquelle inne zu haben. Alle Aufgaben des Alltags und vor allem auch das Zeugnis für Gott soll durch diese Kraftquelle gemeistert werden. Lasst uns dafür beten, dass Gott diese Kraft in uns größer und größer werden lässt. Dass sie in uns Gestalt annimmt, immer mehr und mehr. Dass wir sie trainieren, wie einen Muskel, in der Kraft Gottes zu leben. Dass es eine automatische Reaktion ist. Und da liebe ich Mose, der immer, wenn es Probleme gab, sich sofort umdrehte und zu Gott schrie. Es war nicht nur irgendetwas, sondern er wusste, ich schaffe es jetzt nicht. was soll ich tun? Nein, er drehte sich um und er schrie zu Gott. Er holte sich die Kraft von da, wo es welche gab, diese Situation zu meistern. Bei Gott. Ich glaube, wir müssen es, wie gesagt, trainieren, zu sagen, dass ich nichts aus eigener Kraft schaffe. Du weißt, dass ich morgen wieder ein Gespräch führen werde mit meinem Arbeitskollegen. Hilf mir dabei. Du weißt, dass ich morgen wieder vielleicht zu meinen Eltern muss und die sind ungläubig und es kommen wieder Gespräche und die stehen mir bis hier, diese Gespräche. Hilf mir dabei. Ich möchte Weisheit haben von dir, Kraft haben von dir. Meinen vielleicht ungläubigen Ehepartner, meine Kinder, meine Enkelkinder, die nichts von dir wissen wollen. Hilf mir, da ein Zeugnis zu sein. Und wir werden merken, wie Gott wirkt und ja, dass Gott mächtig ist. Lass uns weitergehen in Vers 9. Und zwar ist es jetzt ein Bandwurmsatz, einer, den es öfter gibt von Paulus in seinen Briefen. Von 9 bis 11 ist ein durchgehender Satz. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Satz ein bisschen auseinanderklamüsern, um ihn wirklich zu verstehen. Und das ist für mich eines dieser Filetstücke. Auch vielleicht von diesem Brief, auf jeden Fall vom heutigen Text und überhaupt. Es ist herrlich, das jetzt miteinander anzuschauen. Wir können es nicht schaffen, auf jedes einzelne Detail ausreichend einzugehen, aber wir werden es versuchen, blitzlichtartig zu machen. Paulus richtet also den Blick seines Jüngers wieder mal auf Jesus. Und ich möchte es einfach nochmal lesen, 9 bis 11. Er, also Jesus, hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Punkt. Vielleicht mal Herausforderung, diesen Bandwurmsatz auswendig zu lernen. Paulus richtet, wie gesagt, den Blick des Timotheus wieder mal auf Jesus hin. Wie so oft nimmt er ihn und sagt, schau auf Jesus. Salopp gesagt, könnte man diesen Teil auch anfangen mit, ach übrigens, du weißt schon, gell? Hier, er hat uns ja berufen. Vielleicht würde man im Schwäbischen sagen, gell, du weißt schon, hier, Jesus hat uns bald berufen. Du weißt schon, dass es Jesus ist, der uns errettet hat. Du weißt schon, gell, hier, dass es nicht aus eigener Kraft ist, sondern dass es seine Kraft war, oder? So ungefähr könnte man es sein, so ungefähr geht Paulus hier vor. Dieser Abschnitt macht deutlich, dass alles, wirklich alles von Jesus ausgeht. Wir lesen am Ende von Vers 8 einmal das Wort Evangelium und auch am Ende von Vers 10 das Wort Evangelium. Und man könnte diese zwei Worte benutzen als Klammer zwischen etwas, sodass es wirklich ein Kernstück des Evangeliums jetzt kommt. Und da möchten wir uns jetzt anschauen, diesen Hymnus über Jesus, was Jesus denn alles wirklich getan hat. Das steckt jetzt hier alles drin. Ein Hymnus über das Evangelium. Was hat Jesus getan? Zunächst mal hat er uns errettet. Ja, wo gibt es denn Errettung? Außer bei Jesus. Das Erlösungswerk auf Golgatha ist und bleibt Fundament unseres Glaubens. Ein Mann, der das Christentum widerlegen wollte, ihm wurde der Tipp gegeben, fang bei der Auferstehung Jesu Christi an, weil daran, es ist praktisch die unterste Karte in einem Kartenhaus, zieh die raus und alles stürzt ein. Aber er konnte es nicht widerlegen. Ja? Diese Rettung ist unser Fundament und daran wird nichts gerüttelt. Es ist das Zentrum. Weiter geht es, er hat uns gerufen mit heiligem Ruf. Dieser Ruf, von dem hier geschrieben ist, das ist ausschließlich etwas, das von Gott kommen kann. Weil dieser Ruf, der bezieht sich nicht darauf, wie auch aus vielen anderen Texten des Neuen Testaments ersichtlich ist, dass es ein Ruf ist, an den Sünder sich zu bekehren, auf dass er jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, Ja oder Nein zu sagen. Darauf bezieht es sich nicht. Nein, sondern es ist vielmehr der wirksame Ruf Jesu, der einen Sünder rettet. Die Rettung eines Sünders, die geschieht nämlich ohne dessen Zutun. Ein Mensch, der tot ist in seinen Übertretungen, kann nichts tun für seine Errettung. Und deshalb muss Jesus kommen, und dafür bin ich Gott unglaublich dankbar, dass Jesus die Kraft hat, ins Leben zu rufen oder praktisch in den Tod zu rufen, dass Leben entsteht. Gott sprach und Leben kam und alles entstand. Dieser Ruf ist was anderes, als wenn ich rufe. Ja, wenn ich jetzt zu Hause meine Kinder rufe, dann kommen die zwar schon manchmal, aber tja, manchmal passiert auch gar nichts. Wenn ich sage, kommt Essen, dann passiert nichts. Wenn ich sage, kommt ihr jetzt bitte essen, gleich. Ja, also es ist was anderes. So funktioniert es nicht. Mein Ruf ist unvollkommen, wohingegen Gottes Ruf unwiderstehlich ist. Gottes Ruf, ja, nimmt einen Sünder und stellt ihn ins Licht, ins Leben, ohne dessen Zutun. Woher weiß ich das? Lass uns mal aufschlagen. Johannes 6. Johannes 6 schreibt darüber, oder da sagt Jesus besser, selber, wie das alles funktioniert oder ja, was Sache ist. Und zwar Johannes 6, 37 bis 40. Da steht, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist doch schon mal eine Motivation. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was mir gegeben wurde, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 44 noch. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu sich. Da ist nichts mit eigener Entscheidung. Da ist nichts mit, sage ich heute ja, sage ich morgen ja. Nein, der Vater zieht ihn. Und wenn der Vater ihn gezogen hat, gibt er ihm den Sohn. Und er wird dafür sorgen, dass er nicht verloren geht bis in Ewigkeit, sondern ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das sind die Worte, die Jesus selbst gesagt hat. Oder lass uns mal den Judasbrief aufschlagen. Judas, ein Brief, der wahrscheinlich ja, häufig zu kurz kommt. Ich selber kenne ihn auch nicht wirklich gut, dabei hat er eigentlich nur 25 Verse, er hat noch nicht mal mehrere Kapitel, sondern nur 25 Verse und ich möchte hier vorlesen die letzten zwei, 24 und 25. Also Judas, Vers 24 und 25. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott unseres Retters gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, dem aber, der mächtig genug ist, euch zu bewahren, ohne zu straucheln, dem sei die Ehre und Macht und Herrschaft. Gott ist mächtig und er kann rufen. Und dieser Ruf ist heilig. Er hat uns gerufen mit heiligem Ruf. Nicht aufgrund von Werken geht es dann weiter. Martin Gray, er schrieb in seinem Lied genau diese Erkenntnis nieder. Er hatte mehrere Lieder, aber dieses oder eines dieser Lieder möchte ich kurz zitieren, den dritten Vers des Liedes. Und zwar ist es das Lied Einer, den Gottes Gnade fand. Er dichtete folgendes. Nicht meine Tränen je haben's gemacht, nur sein Erbarmen hat alles vollbracht. Sünden vergiftet, einst abgewandt, bin ich einer, den die Gnade fand. Und im Refrain wiederholt er dann, einer, den Gottes Gnade fand, an mir erwiesen, sei laut sie gepriesen. Ich bin einer, den die Gnade fand. Also er richtet den Fokus ganz klar auf Gott. Ich bin einer, den die Gnade fand. Nicht ich fand die Gnade. Nichts habe ich vollbracht. Nicht meine Tränen oder sonst irgendetwas. Und das müssen wir uns wirklich merken. Gott braucht nicht unsere Werke, um uns zu retten. Gott möchte nicht uns irgendwie, dass wir erst gut genug sind oder so für sein Reich, für sein Evangelium. Nein, sondern Jesus braucht einfach nur unsere Liebe. Jesus wurde gesandt als Retter in diese Welt, um Sünden oder um Sünder zu retten. Aus Matthäus 1, Vers 21 geht es hervor. Und es gibt viele Bibelstellen, die ausdrücklich sagen, dass Gott aufgrund seines Vorsatzes Menschen erwählt. Eine Bibelstelle möchten wir uns noch dazu anschauen, aus Epheser 1. Hier Epheser 1, wo geschrieben steht in 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns auserwählt und der Zweck dieser Auserwählung ist, damit wir heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe. Das ist es, wozu Gott ruft. Das ist es, was Gott von uns oder was Gott uns schenkt, was auch ein Kernstück des Evangeliums ist. Die Gnade, das ist es, was dieses Wort, was diese Tat zusammenknüpft, aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die vor ewigen Zeiten gegeben wurde. In Christus wurde sie uns vor ewigen Zeiten gegeben. Dieser Vorsatz, den Gott gefasst hat, den lesen wir nochmals im Epheserbrief. Wir hätten jetzt da eigentlich bleiben können. In Epheser 3, Vers 11, da steht, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also praktisch der Vorsatz Gottes, der kommt wirklich oft vor. Und Gott plant die Geschichte der Welt. Er überlässt nichts dem Zufall. Er ist auch jetzt über diese Corona-Krise nicht erstaunt und sagt, huch, da ist mir was abhanden gekommen. Nein, überhaupt nicht. Gott plant Dinge. Gott bringt Dinge ans Ziel, so wie sie sein sollen. Aus Sprüche 16, Vers 9 geht es wunderbar hervor. Da hat Salomo Folgendes gesagt. Sprüche 16, Vers 9, da steht: Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, der Mensch denkt und Gott lenkt. So ist doch dieses Sprichwort, das wir kennen. Und es ist schön zu sehen, dass dieser Satz auch wirklich so gemeint ist. Diese Gnade, die war schon immer da. Und sie fand ihre Erfüllung in Christus Jesus, als er auf diese Welt gekommen war. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, Gott plant Dinge und er handelt danach. Er tut es. Er lässt nichts einfach nur passieren und existieren. Durch die Menschwerdung Jesu oder in Jesus selbst gingen ja 332 Prophezeiungen in Erfüllung. Ich habe diese Zahl gelesen, ich habe sie tatsächlich nicht selber, ich habe es nicht selber gezählt, es wäre mal eine Fleißaufgabe. Aber wisst ihr, oft wünschte ich mir so einen Planungsüberblick für mein Leben. Oder eben jetzt auch ganz praktisch, wir planen das Zeltlager im Sommer. Klar wissen wir nicht, ob es wirklich stattfindet, aber wir planen es trotzdem. Und wir treffen uns immer wieder in Skype und wir reden dann darüber, aber trotzdem planen wir so ein bisschen ins Ungewisse. Und selbst wenn das Zeltlager stattfindet, wissen wir nicht, ob es genauso stattfindet, wie wir es geplant haben. Oft muss man Tage verschieben, dann macht das Wetter nicht mit, dann fehlen diese Teile und so weiter und so fort, dann wird vielleicht ein Mitarbeiter krank. Wir planen immer so ein bisschen ins Ungewisse. Das grobe Konzept steht, Aber ja, letztendlich wissen wir nicht, was wirklich dabei rumkommt. Wir sind auch hier auf Gottes Gnade angewiesen und wir vertrauen auf seine Kraft. Bei Gott ist es nicht so, sondern er hat es vor Ewigkeiten festgesetzt und sein Plan besteht. Und dann heißt es über Jesus, die jetzt geoffenbart, also in Vers 10, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann kennt. Vielleicht sagt der eine oder andere, ja klar. Die anderen denken sich, nee, noch nie gesehen. Ist nicht schlimm. Es ist Ewald Lienen. Und Ewald Lienen ist ein Fußballtrainer. Und dieser Ewald Lienen, der übernahm einen Club in einer sehr starken Krise. Und zwar ist der erste FC Köln in der Saison 97-98 erstmals in die zweite Bundesliga abgestiegen. Mittlerweile ist es ja so ein Aufzug, Verein hoch, runter, hoch, runter. Aber sie waren wirklich zu schlecht, um wieder direkt aufzusteigen. Also holten sie sich diesen Mann, Ewald Lienen. Und in der Saison 99-2000, seine erste Saison, da hat Ewald Lienen es wirklich geschafft. Die Fans, die waren davor entrüstet und verärgert. Aber dann kam dieser Trainer und er landete auf dem ersten Platz und führte die Geißböcke wieder in die erste Fußball-Bundesliga. Sie waren zurück, eine Riesen-Euphorie. Und warum mir das Ganze so präsent ist, die Wise Guys, das ist eine A Cappella-Gruppe, sie sangen ein Lied darüber, über den ersten FC Köln in dieser Zeit und über Ewald Lienen. Das ist wirklich interessant, das ist sogar richtig lustig. Könnt auch mal eingeben, Wise Guys und Ewald Lienen. Er ist wirklich toll, sehr humorvoll. Sie dichten ein Lied über diese Zeit. Dieser Ewald Lienen, der wird in diesem Lied immer wieder als der Retter. Es kam ein Retter und er kam in unsere Not und er holte uns raus und tatsächlich, wir sind wieder erstklassig, wir sind wieder in der ersten Liga. Doch es kommt, wie es kommen musste, so wie bei den meisten Trainern eigentlich heutzutage, dass es nach einigen sieglosen Heimspielen und auch nach einer langen Flaute von Toren, dass dieser Mann entlassen wurde. Tja, er flog mit so viel Euphorie, wie er gekommen war und wie er den ersten FC Köln wieder hochgehievt hatte in die erste Liga. Dieser Mann hat also irgendwie enttäuscht. Er wurde als Retter angepriesen, aber er war nicht das, ja, was er am Anfang vielleicht wirklich gut gemacht hat. Es hielt nicht. Jesus hingegen ist da ganz anders. Jesus hingegen ist der Retter. Und dieser Retter, der lebt bis in Ewigkeit und er ist sogar stark genug, dem Tod die Macht zu nehmen. Wenn Jesus hier dem Tod die Macht nimmt, in diesem Satz, dann bedeutet es sprachlich, dass er den Tod unschädlich gemacht hat. Der Tod existiert ja noch. Wir Menschen sterben, ja? Unser Leib wird alt und wir sterben, jeder von uns. Aber was Jesus damit meint, oder was Paulus hier damit meint, ist, dass er den Tod entmachtet hat. Der Tod kann nicht mehr darauf zugreifen, wenn mein Körper stirbt. Meine Seele gehört Jesus. Und wir haben es vorhin in Johannes gelesen, er wird uns auferwecken am letzten Tag. Sehr schön ist auch, dass im ersten Johannesbrief auch nochmal etwas darüber steht, warum Jesus denn in diese Welt noch gekommen ist. Und zwar in 1. Johannes 3, Vers 8, da steht: Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Jetzt kommt Jesus. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, die Werke des Teufels zunichte macht. Der Sündelohn ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ist ewiges Leben. Jesus ist der Retter. Und wodurch nun das Ganze, und das lesen wir hier, er hat Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und deshalb ist Jesus gleich das Evangelium. Es ist das Evangelium, das Kraft hat. Es bildet hier, wie gesagt, wiederum den Schluss des Feuerwerks über Jesus und seine Taten. das Evangelium, ich sage es nochmal, solange das Wort vom Kreuz, solange das Evangelium verkündet wird, auch in Deutschland, in unseren Gemeinden, gibt es Hoffnung. Dann wirkt der Heilige Geist noch, dann wirkt Gottes Wort noch. Wenn das irgendwann mal abklingt, wenn das Evangelium nicht mehr zu hören ist, dann ist einiges im Argen. Und so sagt Paulus also noch zum Schluss, für das ich als Verkündiger und Apostel der Heiden eingesetzt worden bin. Nun, wir wissen, dass Paulus ja einer der ersten Menschen war, die diesen, ich nenne es jetzt mal jüdischen Glauben, aber es war ja das Evangelium, der das an die Heiden weitergegeben hat. Er machte mehrere Missionsreisen. Diese ganze Geschichte ist natürlich nachzulesen in der Apostelgeschichte. Und dort lesen wir im 9. Kapitel, Vers 15, dort spricht Gott zu Ananias, zu einem Priester. Aber der Herr sprach zu ihm: Gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Gott kommt sogar mit einem seiner ärgsten Verfolger an sein Ziel. Gottes Arm ist niemals zu kurz. Er hat ihn auserwählt und er tut das Nötige, um an sein Ziel nachher auch ranzukommen. Gott handelt und das ist wunderbar. Gott handelt an Menschen und er möchte auch an dir und an mir handeln. Paulus ist der Verkündiger dieses Wortes. Auch jetzt noch im Gefängnis ist er der Verkündiger dieses Wortes. Er tut alles dafür, um seinen Auftrag wahrzunehmen und es auch bis zum Schluss durchzuführen. Paulus wird seinem Auftrag vor Gott also gerecht. Und ich frage auch mich immer wieder, jetzt zum Schluss, stehe ich dem Auftrag Gottes für mich im Weg? Weiß ich denn, welcher Auftrag für mich bereit ist? Versperre ich vielleicht meine Ohren vor dem Auftrag Gottes? Möchte ich ihn vielleicht nicht hören? Blende ich es aus? Töte ich diese Stimme ab? Vielleicht mit Netflix, mit irgendwelchen Serien, mit Musik, mit Spielen, mit Büchern, mit Sachen. Blende ich es aus? Richte ich meinen Blick weg von Gott? Höre ich nicht die Stimme Gottes? Jemand sagte mir mal, er geht gerne raus zum Beten. Das ist ja bekannt, dass man draußen auch gut beten kann. Und viele machen das auch. Und ich finde es auch toll. Und er geht raus zum Beten und er beschrieb es so wie ein Scharfschütze. Er sitzt dann da und er knipst die Dinge aus, die ihn stören, jetzt wirklich Gott zuzuhören. Er knipst sein Handy aus. Es bleibt zu Hause. Er knipst seine Sorgen aus. Er wirft sie zuerst mal alle auf Gott. Er knipst seine Gedanken aus. Er knipst den Lärm aus. Er knipst die Gespräche aus, die Menschen aus. Natürlich hier nicht wörtlich. Aber ich möchte dich und mich auch ermutigen an dieser Stelle. Lasst uns täglich mit Gott im Gespräch sein. Lasst uns täglich auf seine Stimme hören und nicht nur kurz 10 Minuten morgens. Nein, Gott möchte unser ganzes Leben haben. Aber er schenkt uns auch die Kraft, es zu tun. Und weil Gott kommt nämlich nicht in jedes Leben so explosiv rein wie in das des Paulus. Vielleicht sieht es bei dir und bei mir ganz anders aus. Und es sah auch bei mir ganz anders aus. Es war ein anderer Weg, den Gott mit mir gegangen ist. Aber ich möchte mich dahin begeben, zu sagen, Gott, ich will deine Stimme hören. Und so möchte ich zum Schluss noch diese Verse vorlesen aus Johannes 10. 27 und 28, wo es heißt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Lasst uns die Stimme Gottes wieder hören. Lasst uns sie täglich hören, immer hören. Lasst uns immer darauf bedacht sein, was möchte Gott uns sagen. Und ich möchte auch jetzt noch beten. Herr Jesus, bitte. Hilf du uns, auf dich zu hören, o Herr. Du hast alles dafür getan, dass wir dich lieben können, Herr Jesus. Du bildest das Evangelium, du bildest das Fundament unseres Glaubens. Und dieses Evangelium, dieses Fundament hat Kraft, Menschen zu verändern. Ich danke dir, dass ich daran glauben darf. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass dieses Wort vom Kreuz, dass das Evangelium niemals, ja Herr, niemals verstummen möge in unseren Gemeinden, in unseren Herzen, in unserem Umfeld. O Herr, halte du bitte dein Wort aufrecht. Danke, dass noch Gnadenzeit ist, und hilf du mir, dass ich weiß, wo mein Platz ist, dass ich weiß, wo mein Auftrag ist, wo du mich hingestellt hast, Herr, was ich tun soll. Ich möchte es lernen, auf deine Stimme zu hören. Ich möchte es lernen, Dinge auszuknipsen aus meinem Leben, komplett radikal zu sein und zu sagen, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte es für Jesus leben, ein für alle Mal. Du bist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, und du hast in mir den Tod zerstört. Danke dafür. Er ist unschädlich, Herr. Ich lebe, doch nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Danke dafür, Herr Jesus. Danke für deine Liebe und für dein herrliches, heiliges und wundervolles Wort, für dieses Filetstück, das wir uns heute anschauen durften. Amen.